Und dann gehst du zum Essen, dann sitzt Frings, Ballack, Kahn, Lehmann da und du sagst, pff, und du bist ein Teil davon.
Erster FC Köln, der Podcast.
Und da hinten kommt Zinkewitz. Ein Lukas trifft halt immer.
Tag und hallo, herzlich willkommen beim offiziellen Podcast des 1. FC Köln, Folge 22. Mein Name ist Nicolas Verhoeven, wie immer, und heute mit einem Gast, über den ich mich persönlich sehr freue. Ja, für mich eines der FC-Gesichter so Mitte der 2000er Jahre definitiv. Ein Eigengewächs, 11 Jahre insgesamt, 1. FC Köln, 76 Profispiele mit dem Geißbock auf der Brust und auch ehemaliger Kapitän, Lukas Zinkewitz.
Hallo, Nico.
Hi. Danke für deine Zeit zwischen all den Terminen. Du bist ja nach wie vor fleißig, obwohl die Profikarriere schon vorbei ist.
Ja, schon länger vorbei. Verletzungsbedingt auch mit 29 aufhören müssen. Trotzdem mache ich jetzt auch ein bisschen Social Media. Bin jetzt in Bergisch Gladbach, habe ich jetzt interimsweise noch unterschrieben. 6 Wochen für den Oberligisten Bergisch Gladbach als Trainer tätig und freue mich auf die Aufgabe, wieder mal im Trainerjob zu sein. Ja, und sonst bin ich halt, wie gesagt, Social Media aktiv. Doppelpass war ich jetzt, war mit Peter Neuro, habe ich jetzt einen Fußballquiz gemacht und also macht doch Spaß.
Du bist definitiv Talk erfahren, hast sogar deinen eigenen YouTube-Channel mit verschiedenen echt auch kölschen Gästen. Deswegen, da lohnt es sich auf jeden Fall mal reinzuhören. Ich freue mich heute mit dir so ein bisschen über den FC zu sprechen, über deine Anfangszeit hier in Deutschland, in Bergheim, dann beim FC natürlich lange Zeit, dein Debüt. Nationalmannschaft, also deine Karriere hat trotz der dann doch recht kurzen Zeit echt vieles zu bieten, würde ich sagen. Bei uns starten wir immer ganz kalt mit folgender Rubrik.
Die Startelf.
In der Startelf musst du jetzt nicht irgendwie deine erste Elf von Bergisch Gladbach kommende Woche nennen, sondern es gibt schnelle Entweder-Oder-Fragen zu Beginn. Ich denke, das Prinzip ist klar. Lukas oder Zinke?
Zinke.
Zinke sogar, ja, weiches S. Zinke. Ja. Innenverteidigung oder defensives Mittelfeld?
Defensives Mittelfeld.
Bundesliga oder Kreisliga?
Bundesliga.
Auch da defensives Mittelfeld?
Zehner oder Stürmer. Den Ball hinterherlaufen muss ich nicht mehr.
Du hast ja jetzt nochmal beim Poldi-Abschiedsspiel vor ein paar Wochen gezeigt, dass du es immer noch drauf hast. Allerdings in der Innenverteidigung.
Ja.
Macht das Knie sonst nicht mehr mit, ne? Die
war ein bisschen einfacher dann.
Tyski oder Kölsch?
Oh, gar nichts von beiden. Trinke kein Bier. Karneval trinke ich mal ein Bier, sonst trinke ich kein Bier.
Vorbildlich. Lieber ein schöner Kurzpass in den Lauf oder eleganter Diagonalball?
Diagonalball. Sieht schön aus.
Für die Galerie. Nach dem Spiel wird sich dann erledigen die Frage wahrscheinlich Kölsch oder Wasser?
Dann Wasser.
Oder gibt es was anderes, was du nach dem
Ja, schon Wasser. Also ich habe mal Kreisliga auch mal ein Bierchen getrunken und muss sagen, danach, wenn du so ausgepowert bist, tut ein Bier nicht gut. Also habe ich die Wirkung direkt gemerkt und deswegen, also ich trinke wirklich kaum Bier und ist Wasser eher. Mezzomix ist so mit, war mein Lieblingsgetränk. Versuche jetzt auch weniger Süßes zu trinken, zu essen. Deswegen Wasser.
Du bist bestimmt ein Kaffeekonnoisseur auch, habe ich eben so rausgehört, oder?
Ja, mittlerweile immer mehr, ja.
Klassenerhalt in letzter Minute oder lieber der gesicherte Mittelfeldplatz?
Gesicherte Mittelfeldplatz.
Freitag 20:30 oder Samstag 15:30?
Freitag 20:30.
Schön Flutlicht.
Ja.
Eisbad oder Eisbecher?
Eisbecher.
Schokolade, Vanille?
Vanille.
Lieber im Schnee oder bei 30 Grad Fußball spielen?
Oh, 30 Grad. Bin jetzt nicht der Sonnentyp, aber 30 Grad.
Schön Sonnencreme nicht vergessen. Rückennummer 20 oder Rückennummer 4?
20.
Damit bist du beim FC groß geworden.
Ja.
Und damit will ich auch direkt einleiten in so, ich meine, ich bin jetzt 96er Jahrgang und das waren so meine ersten FC-Erinnerungen. Das sind so diese 2003er, 2004er Jahre. Ja. Und da bist du ja auch letztlich ein Gesicht hier beim FC geworden. Ich werde da fast nostalgisch. Geht dir das auch so? Kannst du da mit Nostalgie auf die Zeit blicken?
Ich blicke ungern eigentlich so jetzt mittlerweile mehr aufgrund der Podcasts und der Stories, die ich auch mache. Ich sage immer, das, was war, ich habe auch keine Trikots zu Hause. Jetzt habe ich ja selber dann angefangen zu drehen und muss ja selber meine eigenen Trikots zusammensammeln, damit ich irgendwelche Trikots im Hintergrund hängen oder sonstiges. Ich bin jetzt nicht so, der gerne in die Vergangenheit schaut. Ich gucke immer nach vorne. Ist natürlich schön. Ich habe jetzt das Tor, das du auch eingespielt hast, war ja mein Tor für den FC. Habe ich jetzt auch vor 2 Wochen das erste Mal wieder gesehen. Also wo ich es geschossen habe, habe ich es mir ein paar Mal angeguckt wahrscheinlich. Und jetzt nach 20 Jahren habe ich das erste Mal wieder das Tor gesehen. Und ich gucke halt immer nach vorne. Was war, ist schön, aber das Leben hat jetzt neue Facetten. Ist ja, man hat dann 3 Kinder, man hat viele Aufgaben und ich gucke ungern zurück.
Vielleicht probieren wir es heute mal in der nächsten Stunde, dass wir ein bisschen in der Vergangenheit
kramen. Vielleicht geht doch mein Herz wieder auf.
Ja, wir probieren es. Also das Tor im Intro war wirklich ein Hammer aus der Distanz. Irgendwie nach einer Ecke, ein bisschen außen wieder der Ball, kommt dann in den Rückraum und du knallst mit der linken Klebe, wie es sonst wahrscheinlich nur Lukas Podolski könnte, schön oben in den Giebel. Also toller Moment.
Toller Moment. Ja, war ja auch das erste und einzige Tor für den FC dann. Ja, man sieht ja auch danach, wie ich gejubelt habe und so. Da war ja schon für die Jungs, bin im Bergheim groß geworden, wollte Liegestütze machen, habe eine Liegestütze gemacht und für mich war es natürlich ein toller Moment. Also ich hatte beim FC 3-4 atemberaubende Momente, muss ich sagen, nach meiner Verletzung als Kapitän ins Stadion einzulaufen. Der erste Aufstieg, das waren Momente, wo man sagt, wow, das Tor, das waren schon Momente, Einladung zur Nationalmannschaft habe ich hier erlebt, also waren schon ein paar Momente dabei, wo du sagst, wow, cool, Gänsehaut und war auch eine schöne Zeit hier. Ich habe 11 Jahre beim FC verbracht, ich habe eine ganz tolle Jugend verbracht hier, also die war sensationell, wir hatten eine super Mannschaft, der Jahrgang 85 damals, habe bis heute noch mit vielen Jungs Kontakt. Und dann die 3 Jahre Profi, die Bestätigung von unseren starken Jahrgang, sind auch viele Spieler hochgekommen zu den Profis, war nachher im bezahlten Fußball gekommen und das war nachher dann ja die Arbeit von der Jugend, dann hatte ich auch mal ein Ziel, Profi zu werden und bin es auch hier beim FC geworden.
Du hast schon einen perfekten Überblick über diese Folge gegeben, worüber wir sprechen, über dein Debüt, über das Tor, über die Nationalmannschaftseinladung. Lass uns das alles gerne so ein bisschen chronologisch abhandeln. Du hast selber gesagt, du bist mehr oder weniger auf der Straße groß geworden. Dein Namensvetter Lukas Podolski war auch schon bei uns hier im Podcast zu Gast und euch ein ja so ein paar Sachen, ihr habt so ein paar Parallelen, nicht nur denselben Vornamen, sondern beide aus Polen hierher gekommen. Ja. Du warst, glaube ich, 4 Jahre alt, wenn ich das richtig im Kopf habe. Und dann habt ihr zusammen sogar schon damals in Bergheim auf der Straße gekickt, ist das richtig?
Nee, gegeneinander immer auf dem Gummiplatz in Bergheim. Genau. Ich bin ja aus Quadratischendorf, Poldi aus Bergheim. Und wir hatten eigentlich so davor wenig Berührungspunkte, muss man sagen. Wir sind ja mit 12 dann 96 zum FC. Davor hat man wenig. Wir haben mal gegeneinander gespielt. Poldi hat sogar einen Jahrgang älter gespielt, weil damals der Stichtag ein anderer war, 1.7. Ich bin ja dann nach 1.7. Poldi vorm 1.7. geboren.
Der Jugend 07 Bergheim, du FC Quadratischendorf.
Genau. Ja, ja. Kennst du genau. Und da hat man wenig Berührungspunkte. Und erst, wo wir zum FC gekommen sind, haben beide Eltern gesagt, die Jungs kommen nicht, weil kein Fahrdienst. Unsere Eltern war es nicht so bewusst, 1. FC Köln groß. Für die Eltern war es halt nur ein Aufwand. 2-mal die Woche hin zum FC zu fahren, aber war schon 3-mal, war es für sie ein Aufwand. Und wir waren mit einer der ersten in der D-Jugend, die einen Fahrdienst hatten.
Mit einem bekannten Gesicht, Frank Almstedt, heute unser Zeugwart.
Genau, später war es der Franek, also war der dritte Fahrer dann im Bunde. Deswegen mit Franek verbindet mich auch unheimlich viel. Der kannte die Fahrten. Der Poldi hat noch DJ gespielt vorne. Ich war hinten mehr so der Bodyguard und habe immer aufgepasst. Und hat mal geile Fahrten, wenn der Franek da erzählt. Wir hatten verrückte Jungs im Bus. Thomas Kessler war im Fahrdienst noch mit dabei. Müssen wir immer einen riesen Umweg fahren nach Brauweiler. Statt die A4 runter. Und da hat man schon eine coole Truppe im Fahrdienst.
Pass auf. Dann machen wir jetzt direkt weiter. Ich habe Frankie nämlich mal, er hat extra aus dem Urlaub sich Zeit genommen und dir eine kleine Nachricht hinterlassen.
Hallo Sinke, mein Bester. Ich habe gehört, du schaust mal beim Podcast beim FC vorbei und man hat mich gefragt, ob ich dir eine Frage stellen kann. So, ich habe ja in meinem Podcast erzählt, dass wir einen tollen Fahrdienst hatten und ich da wirklich gute Jungs drin hatte, zum Beispiel der sich immer hinten links versteckt hat, weil er sonst von dir immer Prügel bezogen hat. Dann hatten wir ja noch den DJ vorne, der die Kassette rauf und runter gespielt hat und andauernd immer alles rumgedreht hat. Ja, dann hatten wir noch einen, den nanntest du immer Geige, der ist immer als letzter eingestiegen, hatte aber das Privileg, als erster wieder aussteigen zu dürfen. Dann hatten wir noch den linken Verteidiger mit der linken Klebe, der hatte ja einen Schuss wie ein Pferd. Und am Ende kam noch Burak Sölleş dazu. So, jetzt ist meine Frage, kennst du noch alle Namen der Spieler, die wir im Fahrdienst hatten? Ansonsten wünsche ich dir viel Spaß im Podcast des FCs und wir sehen uns auf jeden Fall. Liebe Grüße, dein Franek.
Ja.
Kriegst du noch alle Namen zusammen?
Die Bergheimer sicher. Die Bergheimer sicher, also Kemal Dagili, Makambo, das war Thomas Sabaschinski, Poldi und ich aus Bergheim. Das war die Combo aus Bergheim. Dann haben wir der Franek hat den Sören mitgebracht. Boah, muss ich selber noch überlegen, wenn wir den Kevin haben wir noch abgeholt, Schöneberg damals.
Sonst sag uns doch mal die Spitznamen, die gefallen sind. Als erstes Geige. Wer ist Geige gewesen?
Boah, muss ich jetzt wirklich überlegen.
Weißt du nicht. Ja?
Muss ich jetzt wirklich überlegen.
Warte, ich hol mein Handy.
Da musst du mir helfen.
Ja, helfe ich dir. DJ vorne, Poldi.
Ganz klar. Geige. Ganz klar.
Geige, Thomas Kessler. Geige war Thomas Kessler.
Boah, ey. Poldi DJ, ganz klar, Poldi Kassette hoch runter, immer beste Lieder, R&B.
Welche, sag mal?
R&B, viel R&B gespielt, Hip-Hop, also Poldi war wirklich aktuellste Lieder, wie der die da runtergezogen hat. Hatte ja auch einen Freund, der viel im Nachtleben unterwegs war und hatte wirklich immer die beste, nicht Diskette war es ja nicht, wie sagt man?
Kassette
war es ja, genau. Ja, er hatte die beste Kassette und hat vorne immer umgedreht, gespielt, wusste welche Musik. Er war vorne, sein Platz war gesetzt, Frankie gefahren, Poldi Beifahrer auch alleine und war DJ.
Gab es auch mal polnischen Hip-Hop oder sowas?
Nee, ja, unregelmäßig. Später dann ja, je älter wurde, aber davor war es R&B, alles amerikanische, englische, deutsche Musik.
Aber hattet ihr, das klingt ja, als ob ihr eine gute Zeit immer im Bus
super
hattet, oder?
Super Zeit. Es war nicht langweilig. Ist nicht wie heute. Ich kann es von meinem Sohn. Die setzen sich ans Handy und fahren 3/4 Stunde. Die meisten schlafen auch. So ist es einfach im Fahrdienst, weil sie müde sind von der Schule. Bei uns gab es ja sowas nicht. Also bei uns war immer Action, immer gelacht, gesungen. Also im Fahrdienst war immer, und wenn Frankie über 20 Jahre, also sind ja mehr sogar, 25 Jahre davon heute noch erzählt, weißt du, wie cool die Zeit war.
Wie war so dann der Einstieg für dich in die FC-Welt? Weil, wie ich mir das vorstelle, du kommst ja aus einem fremden Land erstmal hierhin, musst dich irgendwo einfinden, dann hast du ja eine neue Heimat. Woran erinnerst du dich?
Es war ja nicht so gehypt früher. Es war, also ich habe es so empfunden, natürlich habe ich beim ersten FC Köln gespielt, ich war stolz drauf, aber es war nicht so gehypt. Und da hat man nicht die Fantasie gehabt wie heute, dass die Kinder sagen, ich gehe in die E- oder D-Jugend, U12 zum FC und ich werde Fußballprofi. Das gab es einfach nicht. Diese Vorstellung war so weit weg. Und das habe ich heute, das Gefühl ist ein anderes. Und bei uns war es, wir hatten eine Gemeinschaft von der U12, 10 Spieler, die später auch, mindestens 10 Spieler, die später in der U19 auch gespielt haben. Und da hat man sich, ja, wir waren so eine Gemeinschaft, wir waren eine Top-Mannschaft, wenig Titel geholt, aber viele Spieler dann nachher im Profibereich gelandet. Und das war halt cool, wir haben uns super verstanden. Der eine hat dem anderen alles gegönnt, dass er Profi wird. Ich habe bis heute mit den Jungs Kontakt. Poldi ist Profi geworden, ist ja wie eine Rakete durchmarschiert. Danach bin ich es hier beim FC geworden. Viele über Umwege, Kessler, dann Enes Alushi, Kevin Schöneberg, Silvio Pagano, Christian Schlösser, die haben ja irgendwann im bezahlten Fußball dann stattgefunden. Ob es Regionalliga, dritte Liga war, zweite Liga. Sie haben halt auch mit Fußball dann Geld verdient.
War das also für dich einfach nur der nächste Schritt, dann hier beim FC zu landen? Oder war das schon ein Kontrast zu deinem bisherigen Leben?
Ja, ich glaube, ich war ja schon gut in der Jugend. Also ist jetzt nicht so, dass ich, auch in, wo ich in Quadrat gespielt habe, bin ich schon aufgefallen. Nicht nur die Pfostenhaare sind aufgefallen, auch das Spielerische, die Größe. Und dann bist du hingekommen und hast gesagt, okay, ich glaube schon, dass ich immer in den Top 3 war. Als Jungjahrgang war ich 2. Kapitän, Altjahrgang war ich immer 1. Kapitän. Und hat mir auch für die Persönlichkeit was wichtig. Hab ja viele Jungs, wie gesagt, habe viele Jungs erlebt, die deutlich besser waren. Die deutlich besser waren, würde ich jetzt nicht sagen, die besser waren, aber die es nicht geschafft haben. Und da sieht man halt, du musst nicht in der U12, U14, U15, U16 der Beste sein, sondern da, wo es drauf ankommt, U19. Und das war ja bei mir und Poldi, war es ja so, dass wir von der U15 nicht den Sprung in die U17 gemacht haben, sondern erstmal U16 und noch auf Asche gespielt habe. Wie früher, der Kunstrasen hier war ja damals ein Ascheplatz. Und dann spielst du halt nochmal gegen U17 Deutz, SC West, was irgendwo auch ein bisschen asozial ist und nicht dieses NLZ gegen Dortmund oder sonstiges. Und dann nochmal als junger Spieler dich da durchzusetzen, tat uns unheimlich gut. Und dann sind wir in die U17 und haben den Schritt U16 einfach gemacht, weil es einfach nicht dieses NLZ-Ding ist, sondern du musst dich gegen andere Tugenden durchsetzen, gegen körperlich Stärkere, gegen Spieler, die dir nichts gönnen. Das war halt der Unterschied, finde ich, wenn du dann immer nur NLZ spielst, immer gegen Dortmund, immer gegen Schalke, Leverkusen. Da fehlt, ja, du lernst das Spielerische, aber du lernst diese Durchsetzung dann nicht. Und deswegen finde ich so ein U16-Jahr unheimlich wichtig für die Jungs.
Hat euch geholfen, sagst du?
Genau.
Abgesehen von dem Fahrdienst außerhalb des Busses, wenn du wirklich, du bist 1995 zum ersten FC Köln gekommen.
96.
In die D-Jugend, okay, Entschuldigung, 96. Und hast dann ja die gesamte Jugendzeit hier durchlaufen. Was sind so die ersten Erinnerungen? Ich weiß, du schwelgst nicht gerne, aber was kommt dir direkt in den Kopf, wenn du hier ans Geisbockheim denkst in der Zeit?
Dass die Kabinen heute gleich sind wie vor 25 Jahren. Ich war ja vor 17, 18 war ich hier als Trainer tätig. Hat sich schon wenig verändert von den Kabinen. Also man versucht es immer Jahr für Jahr. Man ist hier gebunden irgendwo. Will jetzt das Thema nicht auffassen. Aber ja, sonst ist alles beim Alten. Der Kunstrasen ist, der Aschenplatz ist ein Kunstrasenplatz geworden und sonst ist ja alles gleich. Die Gitter hat noch ihr Häuschen, auch gleich. Hat sich auch kaum was verändert. Deswegen, für mich ist es super, wenn ich hier hinkomme. Wenn die Kinder mal hier spielen gegen den FC, komme ich gerne hin.
Aber wenn du dann hier rumgehst, ist das für dich, hast du dann wirklich nur Fußballerinnerungen oder ist das, nein, in der Kabine Blödelei? Was?
Ja, kommt ja schon auch hier in den Gang oder in den Bürosräumen. Also wir sind ja früher hier durchgelaufen. Ich sag's ja, wo ich hier hospitiert habe beim Steffen Baumgart, war ja hier, bin ich zu der Frau Latz, zu Helmut Weiser mal, haben wir uns unterhalten. Also da kommen schon dann Erinnerungen hoch, weil es früher, die sind ja alle in die Kabine gekommen, wir haben gequatscht, die Verbindung war cool. Und dann kennst du die Leute auch jetzt aus dem Office hier, kennst du dann ein paar.
Was war denn in der Kabine, was waren die Themen, über die ihr gesprochen habt? Du, Poldi, Kess, Kevin Schöneberg.
Ja, Fußball. Also du bist ja, ja
also es viel ist schon
Fußball, obwohl man muss sagen, wir so, die aus der Jugend, wir kannten uns alle gut, auch die Eltern, wir kannten die Eltern gut. Wenn du ja 10 Jahre mit jemandem zusammenspielst oder 7, 8, kennst du ihn wirklich gut. Wir kannten einen Spieler, wir sind auch zusammen rausgegangen, wir sind nachher auch, wenn wir 18 wurden, auch mal Mannschaftsabende gemacht, oder da war ich ja schon Profi, aber hab trotzdem noch teilgenommen an der U19, U23 und ja, verbindet viele, viele Geschichten, viele Fahrten, Turniere, Hallenturniere, Sommerturniere, wo wir richtig, richtig viel Mist gemacht haben.
Ihr verbringt ja dann auch richtig viel Zeit, ja, miteinander, ne? Und das interessiert mich, deswegen bohre ich auch so nach, wenn du sagst, ihr habt viel Mist gemacht, was sind denn die Kindsköpfe?
Ja.
Was habt ihr angestellt?
Es gibt ja immer so Legenden. Du hast ja wirklich ein paar Legenden in der Mannschaft und willst jetzt nicht weiter ausfallen, weil Enis Alushi war eine Legende. 85er mit Sebastian Zinke sind die ja, dann hast du 84er Tobias Nickenich, Christian Lang, so, die das Ding also gerockt haben, die richtig viel Mist gemacht haben, die immer Stories hatten. Und erinnerst du dich gerne? Ich habe mit allen noch Kontakt. Aber ich kann es dir, also, die bei mir im Kopf sind, kann ich dir nicht erzählen.
Okay, ich ruf mal Enis sonst an. Vielleicht hat er Lust, die Geschichten zu erzählen. Und wenn du sagst, Fußball war dann schon euer Thema, das ist ja nicht wie heute, dass ihr überall auf Social Media nochmal die Champions League-Spiele von gestern schauen könnt oder so. Über welche Vereine, über welche Spiele habt ihr so geredet? Oder ging es um euch selber?
Um uns selber. Ja. Wir haben über uns gesprochen. Wir haben uns auch, ja, ob wir viel mit Fußball beschäftigt, weiß ich gar nicht. Also wir haben ja selber damals ja viel, viel gesprochen, viel, viel mehr machen müssen. Ich will jetzt nicht sagen, meine Trainer waren nicht so gut ausgebildet wie die heute, aber wir dürften viel mehr machen. Also wir haben viel mehr selber entschieden zu der Zeit. Wir hatten Willy Breuer, einen Überrangtrainer. Ich hatte Guido Müller, Fleming Rossen hier, Raimund Zieler, Frank Schäfer und Thomas Schäfer hier als Trainer beim FC. Und von jedem nimmst du was mit. Und trotzdem sage ich, wir waren so Typen, dass wir vieles, vieles alleine geregelt haben.
Dein Papa war auch Fußballprofi.
Ja, nicht
Polen.
Fußballprofi,
Amateurfußball, ja. Okay, ja, so. Aber heutzutage, lass uns doch sagen, Profi.
Ja.
Nee, war ein sehr guter Fußballer. War das denn bei dir auch schon in die Wiege gelegt, dass du Fußballer wirst? Oder gab es da noch andere Sportarten? Oder vielleicht sogar andere Interessen?
Nee, Fußball Bio. War schon. Ich sag immer, Plan A ist Fußball und Plan A, es gibt keinen Plan B. So war mein Motto auch. Und ich saß mit 17 aufgrund des Schicksals, dass mein Papa verstorben ist, habe ich ihm versprochen, dass ich Fußballprofi werde und habe den Fokus und meinen Ehrgeiz nochmal verstärkt und dann wusste ich auch, dass ich Fußballprofi werde.
Du bist auch vor Spielen bei ihm am Grab beten gewesen, habe ich gelesen.
Immer, immer. Auch bis heute mache ich es. Also andere Form jetzt. Diesmal muss man sagen, weil früher habe ich immer mir gewünscht, Gewinn. Gewinn ist egal, es geht um Gesundheit und halt die Familie und Sonstiges. Also ist ja der Glaube, der einen dann so stark macht, wie man ist. Und ich sage, ich habe dran geglaubt, Fußballprofi zu werden, mit der Verbindung natürlich, die ich damals dann extrem auch gelebt habe, und ihm es zu zeigen und allen es zu zeigen, dass ich Fußballprofi werde. Und ich bin es auch geworden, und da bin ich auch auf mich stolz, dass ich geschafft habe. Aber es war auch viel Arbeit und Fleiß hinter. Es ist nur einfach so passiert, dass, ey, ich werde Fußballprofi, das unterschätzen viele. Da kann ich immer so ein bisschen auf meine Kinder, von so passiert nichts. Erfolg ist einfach kein Glück. Contre K, sein Lied passt dazu. Erfolg musst du dir arbeiten.
Du hast es auch in verschiedenen Podcasts, wo du vorher zu Gast warst, selber gesagt, dass es um Wille geht. Also es gab Fußballer, die besser waren als du, aber du wolltest mehr, und deswegen Fußball ist Kopfsache.
Nur Kopfsache. Ich sag, nach oben raus, einer kann mit 10 schon übersteigen, der andere erst mit 12, aber trotzdem erlernt er ihn. Und deswegen sage ich, nachher ist ja Kopfsache. Die Jungs verdienen viel Geld. Wir hatten auch einen Spieler, also glaube ich, tue ihm auch jetzt damit, Rajabu Pamba Müller damals, war der bis zu U17 der beste deutsche Spieler. Der hat mit mir Jojo gespielt. Ja, bis zu U17 hat er gemacht, dann hat er gutes Geld verdient. Dann ist auch wichtig das Umfeld, was du hast. Wie gehst du mit dem Geld um? Und es ist halt schwierig, wenn du viel Geld verdienst. Ich sage, heute ist es noch mehr als früher, wie man damit umgeht. Du kannst dir halt vieles kaufen im Alter von 18 Jahren, weil ich sehr kritisch sehe. Sollte so ein Deckel irgendwann mal drauf und sagen, das reicht zum Leben. Wenn du irgendwann mal mehr als deine Eltern verdienst, ist auch schwierig, weil du dann der Versorger deiner Eltern sein kannst oder
als Teenager auch
bist. Ja. Und dann ist halt die Frage, wie verteilen sich die Rollen? Bist du der Vater des Kindes, kackst du an, oder bist du glücklich, boah, super, der ist Fußballprofi, der verdient 5.000 Euro. Kackst du deinen Sohnemann noch an? Oder bist du glücklich, dass er 5.000 Euro verdient?
Du bezeichnest dich selber als sehr willensstarken Spieler, der dann aus der Jugend irgendwann die ersten Schritte im Profibereich gemacht hat. Du hast erzählt, dass da eine klare Hierarchie war. Zum Beispiel, dass bei deiner ersten Einheit ein Matthias Scherz, der ein Platzhirsch war, hat erstmal die Ellenbogen ausgefahren.
Er hat mir fast die Nase gebrochen. Nicht erste Ecke. Er hat gewartet auf mich. Bob, Ellbogen. Ich war nachher mit Scherzer wirklich gut, aber ich hatte schon meine Themen. Ich wollte mich im Trainingslager in Oberstaufen, bin ich mit Christian Springer und Matthias Scherz aneinander geraten. Also da war es knapp davor, auch wenn ich 19 Jahre alt war beim Hüb Stevens. Er hat mir auch nicht alles bieten lassen. Deswegen, es war eine ganz andere Hierarchie zu der Zeit. Du bist als junger Spieler, war Poldi oben, dann war Albert Streit, Markus Vollner. So, die waren schon zu den Älteren, aber die sind 4, 5 Jahre älter gewesen, 21 bis 23. Hatte 5 junge Spieler unter 23. Der Rest war 28, 30, über 30. Da hast du Spieler gehabt, die haben nicht ihren Platz hergegeben. Bei Scherzer war es so, die Ecke kam und er hatte gewartet, Ellbogen gehen die Nase, und ich war so sauer an den Tag. Nächsten Tag Stollen angezogen, habe gesagt, okay, jetzt geht's los. Und da merkst du halt, oder Passspiel, da wurde nicht, oh, locker Passspiel, da hast du Pässe bekommen, die kannst du gar nicht verarbeiten. Den ersten Konter kannst du gar nicht annehmen. Und die haben gesagt, hey, nimm den Ball an. Und dann denkst du dir, ja. Und was willst du sagen als junger Spieler? Und du bist in der Minderheit. Heutzutage sind 10 junge Spieler, die, hast du den gesehen? Hast du den gesehen? Sie ziehen dann über und dann zieht der Ältere sich zurück. Deswegen ist für mich wichtig, so eine ganz klare Hierarchie auch zu halten. Und nachher bist du ja irgendwann mal der Ältere, und dann trägt der Junge einen Ballsack oder Sonstiges und du kannst ihn mal ankacken.
Aber du bist damit dann umgegangen und hast gesagt, okay, dann schieße ich dagegen, weil andere machen sich ja vielleicht eher in die Hose oder ziehen sich dann zurück.
Ja, aber mit Respekt ist wichtig, ja, die Art und Weise, wie du zurückgehst. Natürlich, ja, ich habe den nicht gesagt, habe den durchbeleidigt. Es gab einen Spieler, der auch bei den Profis dann war, der den älteren Spieler dann durchbeleidigt hat auf dem Feld. Macht man nicht, es geht immer um die Art und Weise. Man darf sich auch nicht alles gefallen lassen, aber mit so einem gesunden Selbstbewusstsein stehst du auch drüber, und jeder weiß, der passt scheiße, den kannst du nicht annehmen. Und dann musst du halt dich wehren, und dann erlangst du auch Respekt. Wenn du das durchhältst, erlangst du auch Respekt.
Gab es da einen Moment, wo du gesagt hast, jetzt habe ich mein Standing erreicht, jetzt bin ich hier akzeptiert?
Ja, ich glaube, als Typ, weil ich respektvoll war, ist wichtig, ich habe auch Demut, und dann das Spielerische kommt dann dazu. Und dann haben sie gesehen, boah, der kann was, der haut dazwischen, der gibt Vollgas. Und dann sage ich auch immer, wenn du 100% lieferst, wird dir nie einer was ankreiden, wenn du was falsch machst. Und das habe ich halt jedes Training gemacht. Und da haben sie gesagt, boah, der ist fleißig, der bemüht sich, der hat doch Talent, der kann was. Und so wurde ich dann irgendwann mal akzeptiert. Ich war ja dann auch, hast ja erwähnt, der zweitjüngste Kapitän im Verein.
Unter Christoph Daum machen wir gleich Debüt. Erstes Mal mit dem Gaisbock auf der Brust aufgelaufen, auch noch direkt von Anfang an, bietet sich an als Innenverteidiger.
Ja, dazu muss ich kurz mal zurückfahren.
Gerne.
Ich war erste Mal gegen den VfL Bochum im Kader, bin nach Hause gekommen und meine Mama hat mich gefragt, Lukas, was ist? Habe ich gesagt, Mutti. Und mit aller Respekt, die der damals gespielt haben, habe ich gesagt, Mutti, das kann ich auch. Das kann ich auch. Ich war sauer. Wir haben 2-1 gegen Bochum verloren und ich sage, Mutti, das kann ich auch. Und so war mein Mindset, war immer so geprägt, überzeugt von dem, was ich kann oder mache, vielleicht auch manchmal drüber, aber ich bin überzeugt von dem, was ich kann. Und ich habe selber einen Anspruch an mich gehabt, der extrem hoch war. Ich wollte Profi werden und habe gesagt, Mama, das kann ich auch. Und nächste Woche habe ich dann mein erstes Spiel in Hamburg gemacht. Auch da war es ja für mich, wow. Barbares, Paule Beinlich, Romeo, das waren ja nicht der ASV heute, ist nicht vergleichbar, das war ja eine Mannschaft Top 5. Und gegen die hast du dann gespielt und was, wow. Und da haben wir auch 4-2 verloren. Erstes Bundesligaspiel in Hamburg. Zweites gegen Bayern München zu Hause. Auch ein Brett, damals gegen Ballack noch, der, ja, wo der ein Tor schießt, abgefälscht, oder Schweini war es, an meiner Ferse und geht rein. Und das dritte Spiel machst du dann gegen Bayer Leverkusen. Also das waren 3 Spiele gegen Berbatov. Das dritte Spiel, wo du sagst, wow.
3 echte Kaliber hintereinander.
Genau, ne? Top 5 damals. Und dann spielst du da 3-mal verloren. Und viertes Spiel gegen Hansa Rostock, wo Dirk Lottner noch das Tor schießt. Und dann bist du 19 EM nach in die Schweiz gefahren.
Poldi war immer so, ah nee, ich war nicht nervös, ich will einfach rauskicken. Ihr müsst euch doch auch mal in die Hose gemacht haben, oder nicht, vor solchen Spielen, wenn du sagst, ja. Ballack, Barbares, als 19-Jähriger.
Ja, hat auch viel mit Mindset zu tun. Und ich sag, ich habe auch das Gleiche. Also ich hatte noch nie vor jemandem Angst. Bis heute habe ich keine Angst vor jemandem. So habe ich es mir immer gedacht. Ich habe mich ja auch an Dingen hochgezogen, wo ich sage, vielleicht kann ich die besser. Und deswegen, ich habe es einfach genossen. Ich hatte nie Angst. Natürlich bist du nervös, erste Spiele oder erste 3 Spiele. Bist du nervös. Aber ich muss sagen, ich habe das Fußballspielen. Ich dürfte das machen, was ich kostenlos gemacht habe. Jahrelang habe ich als Beruf dann machen dürfen. Und das war halt... Ja, hätte es mir einer gesagt damals, hätte ich gesagt, bist bescheuert, ich wollte Automobilkaufmann werden. Das war mein Traumjob. Und dann dürftest du vor 50.000 Zuschauern spielen, hast damit auch noch mit deinem Hobby Geld verdient. Also warum dann Stress? Ja, es gab Momente, aber ich muss sagen, auch wenn Fans mal hier waren, Ultras, gab es ja früher ganz andere Szenen, habe ich mich gestellt. Ich hatte kein Problem. Das gehörte zu meinem Job und habe ich auch gerne gemacht.
Der FC war ja in den Jahren auch so ein bisschen Fahrstuhlmannschaft und da ist es ja schon beachtlich, dass du dann trotzdem eine wichtige Säule wirst mit den 21 Jahren, die du dann als Kapitän warst, ne? Wie gesagt, zweitjüngster FC-Kapitän, aber man hat so das Gefühl, Druck empfindest du gar nicht so richtig.
Ja, weil du darfst ja das machen, was dir Spaß macht. Also wenn du, ich sag immer, mach's mit Liebe und Leidenschaft und dann machst du es auch gut. Und welchen Druck, ich bin dann Kapitän geworden zu der Zeit. Man muss sagen, ich kam aus einer langen Verletzung. Ich habe mir bei der Euro in Portugal habe ich mir das Kreuzband gerissen, inklusive Knorpelschaden und bin dann zurückgekommen, wo Christoph Daum dann Trainer wurde. Davor war es Hans-Peter Latour. Und war ja schon so zur EM. Ich war ja eigentlich im erweiterten Kader Nationalmannschaft 2006 für die WM, für die A-Nationalmannschaft. Jürgen Klinsmann hat mir damals abgesagt und dann bin ich zur Europameisterschaft zu U21 nach Portugal geflogen und bin dann zurückgekommen als verletzter Spieler, im Januar dann irgendwann mal wieder angefangen und Christoph Daum wusste, es war einfach so, dass ich außer Bremen und Bayern stand mir die Liga offen und Bremen war damals Mertesacker und Bayern München war halt anderen Anspruch, haben gesagt, zu jung, HSV, Hamburg, alles dabei gewesen und dann hat der Christoph Daum, der clever war oder der ein gutes Gefühl hatte, hat mit mir viel gesprochen und wusste, okay, wie kann ich den Jungen catchen, weil er dann weg ist. Ich hatte eine feste Ablöse im Vertrag stehen.
Damals schon.
Ja. Damals schon. Ja, war aber, auch da gibt es eine Geschichte zu. Waren 1 Million, glaube ich. Und war ja so, dass der Christoph Daum wusste, okay, wenn der hier spielt und wir sind Tabellenachter zum Saisonende geworden, ich muss den irgendwie fangen, weil ich brauche ihn fürs nächste Jahr.
In der zweiten Liga, muss
man dazu sagen. In der zweiten Liga, Tabellen 6., 8., haben wir noch im Karneval Samstag gegen Rot-Weiß Essen 5-1 verloren, kann ich mich noch erinnern, war auch hier Theater, kamen die Fans auf den Platz und war ja so, dass ich sagte, okay, dann hat er mich zum Kapitän gemacht oben und da war ich, hab gesagt, hör mal, ich muss Bundesliga spielen. Ich wollte halt wieder Nationalmannschaft spielen. Ich wollte halt erfolgreich spielen, unabhängig vom Geld. Natürlich hat Bayer gutes Geld bezahlt, aber er hat mir auch angeboten auf dem Blanko, sagt er, Lukas, und es gab Spieler nachher, Manisch, Bitti, Podolski, Novakovic, die nicht weniger verdient haben als ich, muss man auch dazu sagen. Ich bin dann zu Bayer Leverkusen gewechselt, hat er ja alles versucht, um mich hier zu halten. Aber mein Anspruch war einfach nicht mehr zweite Liga zu spielen. Mein Anspruch war begrenzte Zeit, große Verletzung. Peter Schäfer hat damals schon gesagt, Lukas, die Verletzung, muss überlegen, künstliches Knie irgendwann.
Noch heute das, Mannschaftsarzt.
Ja, der noch Peter, heute Mannschaftsarzt,
genau. Muss man sagen, liebe Grüße. Paul
Klein. Ja. Und dann muss aufpassen, weil der Knorpel auch ein bisschen lädiert ist davon. Und habe ich gesagt, okay, meine Karriere ist begrenzt. Was mache ich? Ich will erfolgreich Fußball spielen, bin zu Bayer gewechselt. Dortmund war, am Ende hat sich zwischen Dortmund und Leverkusen, habe ich mich entschieden und habe für Leverkusen mich dann entschieden, weil ich heute auch nicht bereue. Muss einfach sagen, das war meine sportlich beste Zeit und auch bis heute mit vielen Jungs von Bayer viel Kontakt.
Christoph Daum hat aber auch eine ganz schöne Anekdote, als du mitgeteilt hast, dass du gehen wirst.
Genau.
Was hat er gesagt?
Ja, ich war ja sehr offen mit Michael Mayer damals als Manager. Ich habe es wirklich versucht, transparent, weil ich so bin, wie ich bin, offen, ehrlich. Habe mit Michael Mayer immer einen super Austausch gehabt. Habe ihm gesagt, Hamburg ist dran, Dortmund. Ich werde mich zwischen Dortmund und Leverkusen entscheiden. Ich bin definitiv weg, weil wir, nur wenn wir aufsteigen, bleibe ich hier. Ja, und dann bin ich zum Christoph Daum. Er hat ja auch einen Austausch mit dem Michael Mayer gehabt. Am Franz-Kremer-Stadion, kurz vorm Training, bin ich gesagt, Trainer, haben Sie mal kurz Zeit. Ist er kurz stehen geblieben, sage ich, ich wechsle zu Bayer Leverkusen. Hat er wieder den Schritt angesetzt, hat gesagt, mein Beileid und ist weitergegangen. Hat ja auch eine Bayer-Vergangenheit, verstehe ich. Ja. Er war halt enttäuscht, weil er wirklich ja alles versucht hat. Christoph Daum war ein Visionär, er hat mir erzählt, hier, wir müssen vieles ändern, am besten noch Schlafräume für die Spieler. Er war ein Visionär, der sich extrem um mich bemüht hat zu der Zeit, aber halt ligatechnisch, zweite Liga, noch ein Jahr, hatte ich keine Lust drauf.
Christoph Daum, du hattest tolle Trainer, Hans-Peter Latour, wen hatten wir noch?
Ich kann es dir auflisten.
Sag gerne.
Angefangen mit Koller hier, dann Hüb Stevens, den ich bis heute auch sehr schätze, muss ich sagen.
Du hast gesagt, wäre wie ein Vater für dich, ne?
Muss man schon sagen. Ich glaube, wir haben so ein bisschen die gleiche Leidensgeschichte, der nach außen, der mich aber total geschätzt und gemocht hat. Er war sehr hart zu mir, sehr hart, muss ich sagen. Hat mich auch immer gepusht und jetzt vieles zu verdanken. Also am Ende müsste ich sie liefern, aber er hat schon einen guten Einfluss auf mich gehabt. Dann war es der Hans-Peter Latour. Uwe Rappolder kam erstmal danach. Uwe Rappolder, muss man sagen, als Trainer sehr gut.
War hier ja nicht so ganz erfolgreich, aber ich höre immer, dass er damals schon sehr fortschrittlich gedacht hat.
Super fortschrittlich. Als Trainer sehr gut. Das andere müssen wir eigentlich einen Trainer, der in den oberen Regionen Trainer sein müsste. Dann Hans-Peter Latour. Dann kam also dann Christoph Daum und dann bin ich ja gewechselt, habe auch bei Bayer drei Trainer erlebt mit Skibbe, Bruno Labbadia und Jupp Heynckes. Dann bin ich nach Bochum, dann war der Friedhelm Funkel, Andreas Bergmann, Kalle Neitzel und Peter Neururer. Ja, in Regensburg Christian Brandt, Alexander Schmidt. Das waren so meine Trainer. Also ich hatte 11 Trainer, 11 Jahre Karriere. Müsste ich nochmal zurück. Viele Trainer. Ob ich sie verschlissen habe, kann ich dir gar nicht sagen.
Ob es an dir lag.
Ja, viele Trainer und du lernst ja auch von jedem Menschen was. Also ich nehme wirklich das Positive. Jeder hat auch was Schlechtes. Auch ich habe schlechte Eigenschaften. Und ich habe versucht, für mein Trainerwesen viele positive Aspekte von den Trainern zu nehmen, was sie Gutes gemacht haben, auch das zu vermeiden, was sie schlecht gemacht haben. Es gab Trainer, die dann 11 schon Mittwoch trainiert haben, 11 Stammspieler da, der Rest da. Und das war, habe ich gesagt, das mache ich nie als Trainer. Ich nehme alle Jungs mit. Also deswegen lernst du auch von schlechten Dingen, lernst du eigentlich am meisten.
Von all den FC-Trainern, wer war so der Verrückteste?
Verrückteste? Ja, jeder hatte seine... Christoph Daum war positiv verrückt, so Uwe Rappolder eigentlich fußballerisch verrückt. Ein ganz gebildeter Mann. Hans-Peter Latto war auf seine Art und Weise verrückt. Da bin ich auch als Kapitän noch oder als Führungsspieler habe ich mich schon in jungen Jahren gesehen. Da habe ich gesagt, Trainer, wir müssen was ändern. Ja, ja, das, ja, ja. Ja, nächsten Tag wenig verändert. Aber, ja. Und ja, hatte ich schon. Marcel Koller war nur kurze Zeit, hat mich ja zu den Profis dann, oder ich habe die Chance unter Marcel Koller bekommen. Hüb Stevens, nach außen auch verrückt, der harte, knorrige Holländer, aber er war ein ganz, ganz herzensguter Mensch.
Gibt's einen Moment, wo du mal ins Trainerbüro gegangen bist, bei einem der genannten?
Regelmäßig.
Regelmäßig.
Regelmäßig. Also das bin ich, wenn es mir was nicht passt, suche ich direkt das Gespräch. Und wenn mir was nicht passt, weil ich der Meinung bin, das zu äußern, äußere ich, ob es richtig oder falsch ist, dann muss er mir es widerlegen, der Trainer. Habe auch mit Peter Neurer aber eine Stunde auf ihn gewartet, damit er mir für 10 Sekunden eine Antwort gibt, warum ich nicht im Kader bin. Aber das bin ich, das ist mein Job, da zu warten, Trainer. Sie müssen mir die Antwort geben. Und ich habe mit allen Trainern respektvollen Austausch. Ich war nicht immer angenehm, das muss man auch sagen. Aber man wusste immer, wo man bei mir ist. Und das finde ich wichtiger als irgendwas hintenrum. Du wusstest, wo du bei mir stehst. Und deswegen, ich war bei jedem Trainer mal drin.
Gab es da auch schon mal eine unangenehme Situation, dass man, also du sagst...
Eine Sache, wo der Hüb Stevens mich reingeholt hat, unangenehm, wir sind ja immer, Poldi und ich, Poldi hatte damals noch keinen Führerschein, sind wir immer A4 Richtung Bergheim gefahren. Und da Joslo Kai Co-Trainer war und Hüb Stevens, die sind meistens den gleichen Weg, haben einmal Gas gegeben. Jung, dumm und immer Vollgas. Da war die A4 gesperrt, sind wir über Habelrad gefahren, über die Landstraße. Und da habe ich 2 Autos überholt und eins davon war Joslo Kai. Bestimmt ein bisschen über 100, deutlich über 100 gewesen. Und nächster Tag sagt der Jos zu mir, ja, Lukas, du musst zum Trainer hoch. Er ist zum Trainer, aber er hat sich direkt entschuldigt, sagt, ja, aber kam so aus dem Gespräch raus, sag ich, Jos, alles okay. Boah, da hat er mich angeschrien. Gott van Dorme, ich nehme dir den Führerschein persönlich ab. Weil ich mit Poldi ein bisschen schneller gefahren sind und da hat er mir schon die Hölle Eis gemacht, weil er auch da bei ihm, der Hintergrund weiß ich mittlerweile, dass er mich schon gesehen hat, ey Junge, pass auf dein Leben auf, sei nicht verrückt und diese 18, 19 Jahre Flausen, die du im Kopf hast, da 2 Autos zu überholen, ist doof. Natürlich sehe ich es ein, wusste ich auch. Ich habe es akzeptiert, bin raus, habe mich entschuldigt und fertig. Und jetzt denkt man ja, aber haben wir ja alle mal gemacht irgendwo. Und deswegen war es so mit ihm das Gespräch, was unangenehm war.
Wer war vielleicht von all den Trainern der größte Sprücheklopfer? Gab es da jemanden?
Ja, auch Hüb Stevens, muss man schon sagen. Hüb Stevens, lustig, seine Art. Rapold auch einen Spruch immer drauf gehabt. Christoph Daum. Ja, also jeder Trainer hatte, Hans-Peter Latour, sage ich dir auch, hatte Sprüche dran, wo wir auf dem Boden lagen.
Sag mal, also
fällt mir jetzt nicht mehr ein, okay, aber mit dem Dialekt noch, weißt du, der hat ja immer hörlicher
Wetterfeuchte, weißt du?
Ja? Genau. Und dann alle immer Dinge auch durchgerissen. Also haben wir viele Spaziergänge, er hat die Natur geliebt, viele Spaziergänge unter ihm gemacht hier. Am Weiher noch lang, immer vom Spiel schön spazieren gegangen. Jeder hatte seine Art.
Wir kommen nochmal zurück zu deinem unrühmlichen Wechsel zu Bayer Leverkusen. Kleiner Scherz. Aber es gab da noch eine interessante Geschichte, wo du selber gemerkt hast, was der FC für eine Strahlkraft hat und wie die Menschen hier in der Stadt doch damit ja, sich identifizieren. Ja. Ne? Sülz, Hermeskeiler Platz.
Genau. Boah, du sehr, sehr gut vorbereitet, muss ich sagen. Da war es der Dr. Böhle war da und ich war beim Arzt und irgendwas Wechsel stand schon fix, eine Woche her und ich bin dann zum Bäcker, Hermeskeiler Platz, gehe da zum Bäcker. Also vielleicht war ich da 3-mal in meinem Leben beim Bäcker da. Ja, und will ein Brötchen bestellen und da sagt die Frau aus Spaß, aber ich habe es da nicht so empfunden, sagt sie, ja, ich kann dir nichts verkaufen. Und gucke ich sie an, sag ich, ja, alles okay. Sagt sie, nee, nur wegen ihrem Wechsel. Also da sieht man, wie sich die Leute mit dem Verein identifizieren, die sie diesen Verein lieben. Der Spieler 23, 25, die Fans kennen den Spieler hier. Da dann sieht man, dass der FC schon extrem zum Stadtbild gehört. Dass der FC gehört zur Stadt wie der Kölner Dom. Das von klein auf wächst man. Ich bin ja auch mit dem FC groß geworden. Bin aber ja neutral mittlerweile. Also
auch
ich bin
erwachsen geworden.
Ich kenne halt das Geschäft hinter dem Fußball auch ein bisschen, aber dieser Verein lebt auch von den Fans. Aber Nochmal in der zweiten Liga gibt's Berlin mit 3,8 Millionen Einwohner. Berlin hat Hamburg 1,8, zweitgrößte Stadt, Köln viertgrößte einwohnermäßig Stadt mit 1,1 Millionen und die spielen in der zweiten Liga.
Hast sogar noch Schalke.
Ja, Schalke von der Stadt, aber von der Fangemeinschaft natürlich, aber wir haben drei Großstädte, Top 4, die in der zweiten Liga spielen, mit Hertha, HSV und Köln, und das ist traurig. Und das, ja, sind's die Leute schuld, sind die Fans schuld, ist der Druck von außen zu groß, aber das muss man sich ja auch hinterfragen, und das hinterfrage ich mich auch und denke zu mir, warum spielen diese Vereine, die so eine Fankultur haben, in der zweiten Liga?
Hast du da eine Antwort drauf? Ist es vielleicht, weil großer Druck ist und nicht in Ruhe gearbeitet werden kann? Du hast auch Regensburg und Augsburg gesehen,
genau.
Ne?
Genau, Augsburg, wir sind aufgestiegen, bis heute sind sie in der ersten Liga. Ja, sind ja halt die Fragen, weil hier ja viel mehr Leute involviert sind. Die Stadt ist groß, die Sponsoren, hier wird viel verlangt, der äußere Einfluss.
Medienlandschaft.
Medienlandschaft ist natürlich schon schwieriger. Der FC hat eine Riesentradition, aber nur von der Tradition, dass sie Double gewonnen haben, dass sie hier Nationalspieler hatten, Overath und Co., Flohe. Davon kann der sich heute nichts kaufen. Das ist ein Tagesgeschäft und du musst halt schauen, dass du im Tagesgeschäft erfolgreich bist. Und da interessiert nicht, was war. Also mich, meine Karriere ist schön und gut, aber wenn ich durch Köln laufe, die wenigsten haben mich bis vor einem Jahr erkannt, seitdem ich dieses Podcast-Ding und Social Media, wir erkennen mich mehr, aber dann interessiert es ja keinen mehr, ob du mal gespielt hast. Also versuche ich ja persönlich nicht in der Vergangenheit zu erleben. Die meisten Jungs, ich sag, mein Jüngster, der kennt keinen Oliver Kahn.
Wahnsinn, ne?
Ja, Oli Kahn für mich. Und du kennst hier, boah, Oli Kahn, wo ich das erste Mal Nationalmannschaft, Oli Kahn, Jens, wow, war ja schon was Besonderes. Und die kennen die Jungs ja gar nicht. Die werden ja mit anderen Spielern groß. Für mich war der Ronaldinho, der dicke Ronaldo, die besten Spieler der Welt. Oder bis heute, würde ich sagen. Und für die ist es Messi und Ronaldo. Für mich gab es ja auch kein Maradona und Pelé, weil ich sie nicht aktiv spielen gesehen habe. Ja. Deswegen sollte man immer in der Gegenwart und Zukunft vieles richtig machen.
Du hast gerade angesprochen, lass uns über die Nationalmannschaftskarriere sprechen. Du hast 3 A-Länderspiele für die deutsche Nationalmannschaft gemacht, warst im vorläufigen Kader für die WM 2006, 5-mal im Dabei Kader gewesen. Ne? Ich glaube, mit ein bisschen heileren Knien wären vielleicht ein paar mehr dazu gekommen.
Ja, war ja mein Ziel. 2005 habe ich ja die Länderspiele bestritten. War noch 2006 im Frühjahr dabei gegen Frankreich und China, habe aber dann nicht mehr gespielt. Deswegen war ja auch der Wechsel dann vom FC. Ich wollte unbedingt das Gefühl Nationalmannschaft, wow, ist schon nochmal was anderes. Medial, Status natürlich hast du, du bist Nationalspieler, deutscher Nationalspieler. Und die WM 2006 war für mich sportlich das größte Highlight in diesem Land. Also, du kennst es, weiß ich nicht, wie du es erlebst.
Ich bin damit, erste große Turniererinnerung.
Genau, für mich ist es, wow, in der Stadt, durch Köln gelaufen, gastfreundlich, wie wir Deutschen waren, wie wir den Nationalstolz mit den Flaggen, also es war für mich, kannst du ja gar nicht vergleichen mit der EM, zur WM 2006, also es war ein Riesen, nicht nur sportlich, es war auch von der Menschlichkeit,
kulturell so,
genau, ein Riesenereignis. Und da wollte ich wieder hin. Hast ja die Bilder gesehen, boah, wie sie gefeiert worden sind am Brandenburger Tor, die Jungs mit dem Song von Xavier Naidoo damals. Boah, da muss ich hin, da muss ich hin. Und das war so mein Ziel und dann deswegen auch der Wechsel. Mhm. Das war, wie gesagt, die 3 Länderspiele. Da bin ich wirklich stolz drauf. Und eins wäre schwierig, ich hätte auch lieber, mich hat jemand jetzt gefragt, ob er jetzt auf die Bundesliga-Tore verzichtet, wenn du 2 Länderspiele mehr hättest, ja, auf jeden Fall. Weil es schon ein extremes Highlight ist.
Ja, dann hol uns doch mal in den Moment rein. Jürgen Klinsmann, hat er dich angerufen damals? Wie lief das ab?
Ja, aber zu Hause, glaube ich, war es. Und da hat er erst angerufen und da hat meine Mama mich schon gesagt, ja, da hat Jürgen Klinsmann angerufen. Man war es nervös. Boah. Und am Ende ist es ja entspannt. Also es war entspannt alles. Also ich sehe es ja nicht so, ich bin wirklich nicht so der, wow, überall rumläuft und sagt, boah, ich bin jetzt der Beste oder so. Ja, ich habe recht schnell, habe ich gemerkt, boah, geil. Und du merkst es ja, du hast ja das Gefühl, Presselandschaft schreibt. Du kannst wenn du nicht ganz blöd bist, schätzt du deine Leistung einigermaßen ein. Du wusstest, okay, ich habe ordentlich gespielt. Wir sind unter Uwe Rapolda damals immer sehr gut gestartet. Aus 5, 6 Spielen waren wir in den Top 5. Und da haben wir 12 Spiele am Stück verloren. Zu der Zeit wurde ich eingeladen und habe ja eine gute Zweitligasaison gespielt unter Huub Stevens, war Leader der Mannschaft und so kam es, dass die Einladung dann folgte.
Kannst du dich noch an Cleansys Worte erinnern am Telefon?
Also, lange her. Ja, also bestimmt, dass er, ja, freue mich, dass du jetzt dabei bist und hast eine gute Leistung gebracht, wie du selber weißt. Ja. Also war aber natürlich ein tolles Ereignis.
So, und dann wirst du eingeladen, ihr trefft euch im Hotel, du kriegst erstmal schön Tasche mit Bundesadler auf der Brust.
Ja, schon.
Erzähl.
Also das war ja so, wo du dann dein eigenes Zimmer betrittst und da hängen 2, 3 Hugo Boss Anzüge und du denkst dir, boah, legst dich aufs Bett und guckst die Anzüge an, Tasche liegt, eine Tasche, alles, was du haben wolltest. Nochmal hier auch mit Zeugwart alles, heutzutage macht ihr schon Oberliga mit Zeugwart, also das ist, aber da war es nochmal eine Steigerung, ganz anders organisiert, DFB, die Reisen, alles top, top, top und da muss ich sagen, war schon so, wow. Und dann gehst du zum Essen, dann sitzt Frings, Baller, Kahn, Lehmann da und du sagst, pff, und du bist ein Teil davon. War halt die Momente, also wo du hingeschaut hast, aber ich hatte auch da keine Ehrfurcht vor den Jungs. Ich war ein Teil von denen.
Gab's da auch eine Hierarchie und du hast erstmal einen Ellenbogen abbekommen? War das da ähnlich?
Nein, war ja ein bisschen entspannter. Also Nationalmannschaft war ja ein bisschen entspannter. Ich war junger Spieler, bin zur Halbzeit reingekommen, erstes Spiel in Bratislava und mit Marcel Janssen damals noch, der Gladbacher, der bei Gladbach, und haben wir ja auch die Jugend immer gegeneinander gekämpft. Dann in Bremen, zweites Länderspiel gegen Südafrika, wo ich von Beginn an spielen dürfte, haben wir auch gewonnen, Poldi auch, glaube ich, 2 Tore gemacht, und das dritte in der Türkei war so halt ein bisschen der Untergang, wo der Nuri Sahin, aktuell Trainer bei Dortmund, das als jüngster Spieler mit 17, glaube ich, hat er das Tor gegen Oli Kahn geschossen. Und somit war ja schlechte Defensive. Medial war es dann schwierig. Zu junge Abwehr. Mertesacker war da, ich war da, Metzel, da Wörns. Haben sie uns kurz mal in den Medien auseinandergenommen. So, dass einer fliegen müsste und das war dann ich am Ende. Trotzdem finde ich die Zeit, also erinnere ich mich gerne an die Zeit und viele Leute verbinden es ja auch heute mit mir.
Absolut.
Überregional. Köln, ja, viele mit Köln-Leverkusen, viele in Köln, naja, du bist ja nach Leverkusen gewechselt, aber so überregional verbinden die Menschen schon noch, der war mal Nationalspieler.
Ich kann auch nur sagen, aus der Zeit, da habe ich den FC als 8. Platzierten in der 2. Liga kennengelernt, ja. Und auf einmal hast du da 2 deutsche Nationalspieler, die aus der FC-Jugend kommen. Ja. Das war schon was Besonderes, glaube ich, für alle Fans.
War ja auch besonders, also hast ja auch gemerkt, die Leute, Poldi ganz klare Nummer 1, Offensivspieler, und dann kam ja ich, und da hast du ja gemerkt, wie die Leute, die haben dir auch viel mehr verziehen. Du hast ein bisschen so einen Welpenschutz gehabt, und wenn du dann alles gegeben hast, und das haben wir ja für den Verein, und dann kriegst du ja auch ein gutes Feedback. Die Leute waren ja auch stolz drauf, mal wieder aus der Jugend 2 Spieler zu holen, Nationalspieler. Muss ja, wann gab's letzte Mal 2 Nationalspieler? Jonas Hector war der letzte hier. Und zu der Zeit aufgestiegen, hast du 2 Nationalspieler gehabt.
Du hast schon viele große Namen angesprochen, mit denen du dann auf einmal in einer Mannschaft gespielt hast. Gibt's da einen Spieler, der dir in besonderer Erinnerung geblieben ist?
Ja, also die Alten halt, weil du auf die raufgeschaut hast, und Barbares, so Typen haben mir immer gefallen, oder Schnicks, Bernd Schneider damals, Barbares, hast ja schon Ballack war, muss man sagen, eine Aura, eine Ausstrahlung, Oli Kahn, Lehmann, das war ja schon, wo du hochgeschaut hast und hast gesagt, wow, von der Persönlichkeit schon, das waren so Persönlichkeit, Fußballer, ich sage ich, okay, kann man immer dazu lernen, man kann besser. Ballack hat mir gegen Südafrika damals einen super Tipp gegeben, wo er sagt, ey, fall mal und so. Das hat mich dann riesig gefreut, und weil es ja um Erfolg geht. Und da waren wir immer eins. Ob du jung, alt bist, am Ende zählt die Leistung und am Ende zählt halt das Gewinnen oder Verlieren.
Wer war dein Nebenspieler, dein Innenverteidigerpartner? War das damals Christian Wörns, oder kannst du dich noch erinnern?
Das weiß ich nicht mehr, muss man recherchieren. Ich glaube, ja. Einmal Metzel da. Und Wörns weiß ich gar nicht mehr. War halt Mertesacker, Wörns, Metzelder und ich. So, das war.
Das ist schon eine Riege, in die du dich da eingereiht hast. Das muss man wirklich sagen.
Ja. Wörns aber damals schon der ältere Part. Metzelder 2-2 noch gespielt, eine gute WM. Und dann war es ja mein 2-6, Mertesacker, Sinkevic, ein Junger muss fallen. Und war der Ja, Mertesacker hatte eine gute Saison bei Bremen gespielt, in der Top-Mannschaft gespielt. Und bei uns war es dann die 12 Spieler halt schwieriger, die wir alle nicht gewonnen haben.
Ich müsste jetzt auch noch mal ein paar von den Jungs einladen, damit ihr auf die Anekdoten kommt. Aber vielleicht hast du ja noch irgendeine Anekdote aus der Nationalmannschaftszeit, die, wo unsere FC-Fans was zu schmunzeln bekommen.
Boah, kann ich Marcel Janssen, ja, kann ich dir. Boah, ich verdräng's irgendwo. Also nicht verdrängen, ist ja schöne Zeit, aber es ist so lange her. Ich kann es dir gar nicht. Wenn sind so die überpaced sind, so Dinge, die man dann nicht erzählt, weißt du?
Aber das bleibt hängen, ja.
Das, aber so kann ich dir gar nichts mitteilen. Also ich kann dir nicht sagen, was ist. Du warst
halt alles gut.
Aufgeregt.
Ja.
Das kann ich dir sagen. Aufgeregt und aber Vorfreude immer gehabt.
Ich habe es eingangs schon gesagt, 76 Profispiele für den 1. FC Köln. Ein Tor hast du auch gemacht. An welches der Spiele erinnerst du dich am meisten zurück?
Ich glaube, entweder Greuther Fürth oder Augsburg, wo ich nach meiner langen Verletzung einlaufen dürfte als Kapitän. Das war der schönste Moment für den 1. FC Köln. Weil es ging um mich, ja, aber nach so einer Leidenszeit, erste große Verletzung, ich habe gearbeitet, ich habe wirklich mit Basketball, ich habe irgendwann mal 100 Kilo gedrückt, ich sah aus wie eine Maschine, war das mein schönster Moment in das Stadion als Kapitän einzulaufen.
Kannst du dich noch dran erinnern an deine Gedanken in der Kabine, als du das erste Mal wieder die Schuhe geschnürt hast, hast das Trikot angezogen und dann sogar ja noch die Binde?
Als Kapitän, ja, ich war angezogen. Also tierisch nervös und als erstes dann einzulaufen ist schon was Besonderes. Ich glaube, das Stadion war gar nicht so ausverkauft, waren nur 40.000, aber es war ein tolles Gefühl. Das nachzuempfinden kann ich dir jetzt nicht mehr. Also
kann man nicht in Worte fassen.
Ich bin
jetzt
auch nicht der größte Gefühlsmensch, aber ja, aber ich weiß es, dass ich da wirklich Gänsehaut hatte.
Wir haben uns beim Lukas Podolski Abschiedsspiel kennengelernt. Da hattest du auch nochmal das Vergnügen, als Kapitän auf den Rasen zu laufen. Sei ehrlich, ich dachte am Anfang, hast du nur ein Hobbykick, das ist für die nichts Besonderes. Aber wenn du dich so in dieser Kabine umziehst und du kriegst so mit, was da auch für Namen ja nahezu Legenden zusammenkommen, dann da habe ich doch gedacht, ah, vielleicht ist für Sinke schon was Besonderes, hier wieder einzulaufen vor 50.000.
Nochmal, es war was ganz Besonderes, aber es ging nicht um uns, es ging um Poldi. Und das war sein Spiel und deswegen. Trotzdem war es was Schönes, in der Kabine mit den Jungs da zu sein, aber das machen wir regelmäßig, wenn wir die Traditionsmannschaften spielen, sehen wir viele Jungs auch regelmäßig.
Sag mal, Traditionsmannschaft, was genau bedeutet das? Wie oft spielt ihr?
Ja, im Sommer öfters, also ab Mai fängt es meistens an, dann gibt es eine Hallensaison. Der Stefan Engels ist ja verantwortlich für die Traditionsmannschaft beim FC. Ja, und
ihr spielt gegen andere Traditionsmannschaften oder wie funktioniert das?
Gegen Dorfvereine.
Ach so.
Gegen Dorfvereine, die sagen, boah, wir würden mal gerne auch gegen andere Traditionsmannschaften bei Turnieren. Jetzt hat man letztens am Niederrhein haben wir gegen Borussia Mönchengladbach, Fortuna Düsseldorf gespielt und zwei Dorfmannschaften, die so ein Turnier veranstaltet haben, da waren wir auch anwesend, sind wir auch Erster geworden. Wichtig, also so alles just for fun. Bisschen für den Zuschauer, für die Vereine.
Wer spielt da noch so? Von FC-Legenden?
Ja, Scherzer, Alex Vogt, ja, viele Junge jetzt, weil es einfach eine Generation fehlt, muss man sagen. Viele Spieler, die eher im Tanajal sind, bekannt, aber viele auch aus den Amateuren. Silvio Pagano spielt jetzt auch mit Christian Schlösser, weil dem FC fehlt einfach eine Generation an Spielern. Mhm. Es gab Zeiten, wo viele ausländische Spieler verpflichtet worden sind. Brasilianer, türkische, Schweizer, Österreicher. Und es fehlt jetzt einfach so eine Generation bei der Traditionsmannschaft, eine gute Generation, die dann auch wieder spielt. Und davon lebt ja eigentlich so ein Verein, die auch in Köln leben und wohnen. Jonas Hector wäre jetzt so ein Fall, Anthony Modest wäre ein Fall, der jetzt da spielen könnte, ob er hier lebt, weiß ich nicht. Das sind so jetzt so die Nachzügler, die eigentlich kommen sollten, müssten.
Dann brauchen wir uns ja keine Gedanken machen um die Traditionsmannschaft in 20 Jahren, weil aktuell haben wir ja so viele junge Spieler,
die noch leben können. Das ist ja immer wichtig. Die müssen, auch wenn sie da mal wechseln, ist ja nicht schlimm, dann kannst du ja auch für beide Mannschaften spielen und kannst ja sagen, okay, hier wohne ich, hier spiele ich dann mal. Das aufrechtzuerhalten, finde ich schon wichtig, weil die Vereine auch von ihrer Tradition dann leben und das gehört einfach zur Tradition. Ich kenne es auch von Bochum, von Bayer Leverkusen, vom FC. Jeder macht es auf seine Art und Weise irgendwie anders. Aber es ist wichtig, hier hält es der Steff zusammen mit dem Zimbo. Und Kuhli macht es auch noch als Betreuer, Trainer.
Das Carsten ist so, Kuhlmann auch.
Nee, nicht Carsten Kuhlmann.
Achso, Bernd Kuhlmann.
Der Papa ist ja, dabei. Ja, der Papa macht es. Wahnsinn. Sind ja so die Alten, die das so zusammenhalten. Darum. Die sind ja also mit Kuhli Senior, mit Simbo, der auch hier für die Fußballschule noch arbeitet, und Steff Engels, die halten so das Ganze dann noch zusammen.
Du hast aber auch echt noch ganz schön viele Kontakte hier ans Geisbockheim, ne?
Ich lebe ja hier in Köln und ist auch ein Dorf am Ende. Man trifft viele, man sieht viele. Wenn du mal irgendwo auf dem Sportplatz bist, triffst du viele Jungs und dann ist schon ein größeres Netzwerk wieder.
Was hält dich hier in Köln? Warum lebst du immer noch hier?
Ich liebe die Stadt. Also ich mag die Menschen hier in Köln. Ich muss sagen, den Kölner Karneval liebe ich sehr. Und ich bin ja hier, wo wir aus Polen gekommen sind, habe ich immer im Umkreis von 50 Kilometern gelebt. Flerzheim, Rheinbach, Quadrat Ischendorf. Dann der Wechsel nach Köln, also wo ich nach Leverkusen gewechselt bin, bin ich nach Köln gezogen, kurioserweise. Und dann habe ich immer im Kölner Westen jetzt gelebt. Und ich mag die Stadt, ich mag die Menschen. Herr Bocht war 2 Jahre ja in Augsburg, in Regensburg, jeweils ein Jahr. Und das ist schon eine andere Kultur. Ich muss sagen, Bayern ist fantastisch zum Leben, aber die Menschen sind anders. Der Kölner ist recht offen, geh mal in der Kneipe oder geh mal Kölner Karneval. Und du findest hier einfacher Freunde.
Wo feiert Lukas Sinkiewicz Karneval? Wo können wir dich am 11.11. sehen? Ich
gibt's viel, nein, ich bin unterschiedlich. Am Heumarkt und irgendwo da in der Kneipe oder in der Südstadt. Heumarkt sind ja viel touristisch noch. Südstadt ist mehr so Kölner und dann merkst du, das finde ich ja halt Weltklasse. Wenn du in der Kneipe dann bist und die Leute diese kölschen Lieder singen, ist ja auch einmalig, muss man ja auch sagen. Und jeder sie kann. Dann weißt du, dann bist du hier richtig. Und gibt's ja auch viele Touristen, die ja anreisen von außerhalb, aber mit der kölschen Kultur wenig zu tun haben. Und dann versuche ich diese Plätze halt ein bisschen dann auch zu meiden. Ich möchte halt schon mit Kölnern, klar, aber überwiegend mit Kölnern Karneval feiern.
Gibt's eine Lieblingsband oder ein Lieblingslied?
Ah, oh, nee, unterschiedlich. Motoris habe ich jetzt so, ich habe auch ein bisschen über Social Media mit ihm Kontakt. Seine Lieder höre ich mir gerne an, hat jetzt weniger mit Karneval zu tun, aber unterschiedlich. Wolkenplatz ist mal, ja, so mit mein Lieblingslied. Jetzt die Höhne haben ja auch Krokodil. Und, kommt immer auf die Stimmung an. Karneval ist ja eine Stimmung. Was passt gerade? Was ist es? Ich mag alle kölschen Bands und alle Lieder. Ich würde jetzt keine hervorheben. Ich mag halt die
Musik. Vielfalt am Ende.
Die Vielfalt,
ne?
Genau.
Ja, und ich finde, das macht diese Stadt wirklich aus, dass du da eine Phase hast, wo egal wer du bist, wie viel du verdienst, richtig, aus welchem Land du kommst, man liegt sich in den Armen und singt diese Lieder.
Und da ist ja bei Karneval das Schöne. Ich sage ja, man lernt ja Menschen am besten am Strand kennen, weil da hat keiner eine goldene Uhr oder sonstiges an oder da sieht man den Menschen, wie er ist. Und im Kölner Karneval ist jeder verkleidet. Und du weißt nicht, ob der schwer reich ist, arm oder sonstiges. Man feiert zusammen. Und das finde ich halt, das ist ja das Coole am Kölner Karneval. Wir sind am Ende sind wir alle gleich. Und das merkst du am Köln, du schunkelst und machst und tust, egal mit wem. Und das ist das Coole. Also ich muss sagen, diese Kultur liebe ich einfach.
Ich würde sagen, damit ist auch schon alles gesagt in diesem Podcast. Bevor wir gleich zur letzten Rubrik kommen, wir haben eine Regel hier im Podcast, dass der letzte Podcast-Gast dem aktuellen eine Frage da lässt. Timo Hübers, unser Capitano, ebenfalls Innenverteidiger, war in der letzten Folge zu Gast.
Ja.
Und der hat hier auch eine Frage hinterlassen.
Ja, lieber Sinke, hier ist Timo Hübers. Ich war das letzte Mal im Podcast und habe für dich eine Frage mitgebracht. Und zwar teilen wir ja oder teilten das Schicksal der gleichen Position. Wir sind beides oder waren Innenverteidiger. Und wir spielen ja mittlerweile mit Videobeweis. Und jetzt meine Frage zurück an dich. Hättest du dir den in ein paar Momenten gewünscht oder bist du froh, dass ihr damals noch ohne Hilfe von außen gespielt habt?
Gute Frage. Also ich bin froh, dass es ihn damals nicht gab. Wir haben viel mehr zugetreten. Wir haben viel mehr... Also emotional, das Spiel war emotionaler. Jetzt jubelst du, freust dich. 10 Sekunden später wird das Tor aberkannt. Ich bin bei gewissen Dingen bin ich schon ein Freund vom Videobeweis, muss ich einfach sagen. Bei klaren Fehlentscheidungen, aber es ist, die Schiedsrichter wissen mittlerweile selber nicht, wann sie den einsetzen und wann nicht. Und dann nachträglich eine rote Karte zeigen, finde ich immer schwierig. Und deswegen bin ich froh, dass es zu meiner Zeit kein Videobeweis war. Wir haben schon noch geflext und ich habe ja Jetzt war ja ein Typ, wenn ich sage, okay, wenn er vorbei ist, dann muss ich ihn rasieren. Und das war halt so, da ich glücklich bin, dass es keinen Videobeweis gab. Bin aber jetzt wirklich froh, dass es ihn gibt in gewissen Situationen, das muss man auch sagen. Nur der wird mittlerweile wegen allen eingesetzt. Wegen jedem Pups, kleines Foul wird es eingesetzt. Das ist ein bisschen too much.
Gab's also keine Aktion in deiner Karriere, wo du denkst, den Elfmeter hätten wir bekommen und deswegen wäre ich jetzt heute Pokalsieger oder irgendwo eine Situation, wo du ihn gebraucht hättest.
Ja, aber davon lebt ja der Fußball. Deswegen, ich will ihn ja so lassen, wie er ist, diese Emotionen, die Fans, wenn sie, das ist ja, so habe ich den Fußball kennengelernt. Deswegen, ich weiß es ja gar nicht, wie es mit Videobeweis ist. Deswegen will ich es auch gar nicht beurteilen. Es gibt in gewissen Zügen gibt es Vorteile davon, aber ich habe den Fußball so emotional kennengelernt, ich habe emotional gespielt, ich habe es geliebt, deswegen finde ich, so wie ich den Fußball kennengelernt habe, finde ich es sensationell.
Sinke, wir kommen zur letzten Rubrik in diesem Podcast.
90 plus 3, die Nachspielzeit.
Drei Fragen gibt's nochmal obendrauf vom vierten Offiziellen, die sich hier immer wiederholen. Also jeder, der schon hier war, hat genau diese Fragen beantwortet. Die erste der drei Fragen ist relativ simpel. Was hast du für den heutigen Tag noch geplant? Was machst du heute noch so?
Ich fahre gleich zum Spiel von meinem ältesten Sohn nach Fichtal.
Der ist auch Innenverteidiger?
U17, ja, Innenverteidiger.
Und ist der Papa da der strengste Trainer von allen?
Nein, ich habe jetzt erst angefangen. Ab der U17 habe ich ihm gesagt, pushe ich dich, helfe ich dir. Davor war es immer schwierig. Mit Trainern das. Ich wollte mich auch nie einmischen. Also der war 3 Jahre hier beim FC. Ich glaube, ich habe kein Standortgespräch hier geführt.
Dann, Luis, viel Erfolg heute bei deinem Spiel. Was willst du in deinem Leben noch erreichen?
Ich habe ja mein Leben übertrumpft sozusagen. Ich will glückliche Kinder haben. Ich will, mein Ziel habe ich jetzt meinen Kindern auch mitgeteilt. Ich möchte, dass ich ein guter Papa bin, selbstverständlich auch, aber dass ich Zeit mit meinen Kindern verbringe. Dass ich einmal die Woche mindestens, wenn sie älter sind, Kinder haben, einmal die Woche mit denen Kaffee trinken gehe. Und das ist so mein Ziel, weil ich sage Zeit, Faktor Zeit. Ich habe ein Privileg, das weiß ich auch. Ich dürfte Fußball spielen, habe viel Geld verdient und das schätze ich auch und dafür bin ich auch unheimlich dankbar. Und deswegen, was will ich? Ich will, dass meine Kinder vernünftig groß werden. Ich will, dass meine Kinder ein glückliches Leben haben. Alles andere können wir auch nicht beeinflussen. Und das kann ich ein bisschen beeinflussen. Ich möchte, dass sie respektvoll sind und das ist so mein Ziel, dass sie auch irgendwann mal im Alter sagen, ey, ich komme gerne zum Papa, Mama, wir kommen gerne nach Hause.
Schön. Was ist für dich der erste FC Köln?
Emotionen, Leidenschaft, ja, auch irgendwo Liebe. Und ich muss sagen, ich bin kein Fan. Das ist aber dieser Verein, bin ich ja auch irgendwo dankbar. Ich habe meine coolste Jugendzeit hier verbracht. Dass der FC steht für die Stadt. Ist schade, dass er nur in der zweiten Liga spielt. Deswegen, ja, auch Leid irgendwo.
Es ist
auch leid, muss man auch sagen. Also viel Emotionen verbindet der Verein und auch Liebe irgendwo.
Auf und ab und wir sind trotzdem genau. Hier, um ja. Mal die Südkurve zu zitieren. Sinke, es war mir eine große Ehre, großes Vergnügen. Danke, dass du mit dabei warst.
Danke dir.
Mach es gut.
Danke, danke.
Erster FC Köln, der Podcast. Überall, wo es Podcasts gibt. Mehr Infos auf fc.de.